Liebe Geschwister und Gäste, zunächst will ich wieder mal auf den Büchertisch hinweisen und zwei Bücher vorstellen. Eins könnte sein, dass ich das vor zwei Jahren auch schon mit hatte. Das heißt, Tiefenschärfe ist also ein Bibelleseplan eigentlich, mit dem man die Bibel chronologisch durchlesen kann. Denn die Bibel ist ja nicht so ganz streng chronologisch geordnet. Es fängt natürlich bei der Schöpfung an, ja, und hört beim neuen Himmel und der neuen Erde auf. Aber zwischendrin, da gibt es da schon manchmal Schwierigkeiten, wo Bibelleser auch drauf stoßen. Ja, mancher gibt verzweifelt auf beim dritten Buch Mose zum Beispiel oder solche Sachen. Das kann also helfen, mal so durchzukommen durch die Bibel. Das die eine Sache. Eine andere Sache, die mir sehr wichtig geworden ist, das ist ein neues Buch von Wort und Wissen herausgegeben, das heißt Sintflut und Geologie. Es gibt ja eine ganze Menge Literatur inzwischen zu diesen Fragen Schöpfung, Evolution. Ich habe euch das am Sonntag erzählt, dass der Bibelbund ja auch verbunden ist von vornherein mit Wort und Wissen. Und wir ja schon, bevor es Wort und Wissen gab, letztlich über solche Themen uns Gedanken gemacht haben. Und dieses ist jetzt ganz neu gekommen und ist eine sehr gute und sehr saubere Arbeit, dass man leider nicht sagen kann von allen amerikanischen Veröffentlichungen, die da auch so im christlichen Volk herumschwirren. Ich kann euch das wärmstens empfehlen. Wer also ein bisschen begreifen will, wie das ist mit den Erdschichten und wie die überhaupt entstanden sein können und welche Schwierigkeiten es wirklich gibt, auch dabei, auch mit den Jahrmillionen und mit diesen ganzen Geschichten, der findet das hier auf eine sehr gute und sehr saubere Weise erklärt. Der weiß wirklich ein wesentliches Stück mehr und wird vielleicht auch weiter für die Arbeit von Wort und Wissen beten. Von daher möchte ich euch das, also wer sich ein bisschen für das Thema interessiert, sehr empfehlen. Da hat man eine richtige Grundlage für die Beurteilung dieser ganzen Sache. So, das soll genügen. Zum Thema Kennzeichen der Wiedergeburt. Wer das Wort Wiedergeburt das erste Mal hört, der denkt vielleicht an das Märchen vom Jungbrunnen. Es müsste doch schön sein, noch einmal jung zu sein, das denken vor allem die Älteren, ja, und noch einmal so ganz von vorne anfangen zu können, freilich ohne all die Fehler, die man gemacht hat, nochmal zu wiederholen. Andere denken bei Wiedergeburt, wie vorhin schon gesagt, an so eine Art Reinkarnation, also eine Art Wiederverkörperung in einem anderen Leib. Und viele Menschen sind inzwischen davon überzeugt, dass die früher schon mal irgendwo auf der Erde waren und inzwischen das zweite Mal da sind. Also gerade manche Schauspieler, also nicht bloß der den James Bond verkörpert, wobei die das völlig falsch verstehen, denn Wiedergeburt ist in der hinduistischen, buddhistischen Lehre ein Fluch. Die wären froh, wenn die nicht wiedergeboren werden müssen, wenn die endlich herauskommen könnten aus dem entsetzlichen Rad der Wiedergeburten und rauskommen könnten in das Nirvana, also da hinein zu fallen in das Nichts wie ein Tropfen in den Ozean. Also es wird ganz, also es jedenfalls in unseren Breiten ziemlich falsch verstanden. Also mit solchen Ideen hat der biblische Begriff Wiedergeburt nicht das Allergeringste zu tun. Das ist ja schon klar. Aber auch in den beiden großen Kirchen wird uns das Wort Wiedergeburt öfters über den Weg getragen, vor allen Dingen dann, wenn jemand beerdigt wird. Ja, man glaubt sozusagen, dass jeder Mensch, egal ob katholisch oder evangelisch, also Hauptsache er ist getauft, dann sei er wiedergeboren. Nun, wenn das stimmt, dann müsste jeder Ort, jeder größere Ort von Tausenden von wiedergeborenen Christen bewohnt sein. Man fragt sich, warum merkt man dann so wenig davon? Ist hier vielleicht auch was falsch? Selbst in der großen Politik finden wir dieses Wort ab und zu wieder, wenn nämlich ein amerikanischer Präsident, und dort ist das so ziemlich Mode, von sich behauptet, er sei ein Born-Again-Christian. Was immer er sich darunter vorstellt, aber für viele von uns entsteht spätestens hier die Frage, ja, was in aller Welt ist denn das nun? Wiedergeburt. Ihr merkt schon, es ist also durchaus angebracht, über das Thema zu reden. Und ich möchte das heute Abend in dreifacher Hinsicht tun. Erstens, wie ein guter Deutscher das macht, in grundsätzlicher Hinsicht. Zweitens, in persönlicher Hinsicht. Und drittens, in gemeindlicher Hinsicht. Wir werden uns also zunächst mal das grundlegende biblische Zeugnis darüber anschauen, uns zweitens fragen, und was habe ich davon? Also was bedeutet das für mich persönlich? Und dann drittens die Kennzeichen der Wiedergeburt nennen, denn das ist für eine Gemeinde sehr wichtig. Eine Gemeinde besteht aus Wiedergeborenen. Und dann müsste man eigentlich auch wissen, woran merkt man das, ob einer wiedergeboren ist oder nicht? Woran merke ich das denn bei mir selber? Das sind schon sehr wichtige Fragen, über die man nicht einfach so hinweggehen kann. Wer eine Bibel mit hat, kann ruhig aufschlagen im Titusbrief. Also den Brief, den Paulus an den Titus geschrieben hat. Titus war einer seiner besten Mitarbeiter neben Timotheus. Ein sehr guter Mann, den er auf Kreta gelassen hat, der dort weiter dann Gemeinden aufgebaut hat. Und dort nach Kreta schreibt also der Apostel Paulus diesen Brief. Ich lese aus dem 3. Kapitel von Vers 1 an. Da schreibt also Paulus seine Mitarbeiter: Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Soweit der Bibeltext. In diesen Versen ermahnt Paulus seinen Mitarbeiter Titus, er solle wiederum die Kreter ermahnen. Zu ganz bestimmten Sachen. Nämlich, die sollten gute Werke tun. Und nun waren die Kreter freilich ein ganz besonderes Völkchen. Eine Seite vorher, in den meisten Bibeln jedenfalls, da stimmt Paulus von ganzem Herzen einer Charakteristik zu über die Kreter, die nicht besonders schmeichelhaft war. Ihr könnt nachschlagen, Kapitel 1, Vers 12, da sagt Paulus so mit einem Seufzer: Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, sagt Paulus. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Also natürlich soll der Titus nicht allgemein die Kreter zurechtweisen, sondern die Gläubigen. Da gab es also unter diesen Völkchen, diesem besonderen Völkchen der Kreter, die also einen schlechten Ruf hatten, überall in der Welt, da gab es also Leute, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und mit denen hatte es Paulus hier und Titus zu tun. Wie soll man solchen Leuten beibringen, solchen Leuten, böse, wilde Tiere, faule Bäuche, wie soll man denen beibringen, gute Werke zu tun? Denn davon schreibt das, haben wir gelesen. Am Anfang geht es gleich darum, dass man sich den staatlichen Gewalten unterordnet. Die haben ständig rebelliert gegen Obrigkeit. Also die Kreter waren, ich habe mal in einem anderen Geschichtsbuch gelesen, sehr schwer zu regieren. Und denen nun beizubringen, die sollen sich unterordnen. Die wollten alles, bloß das nicht. Paulus liefert seine Mitarbeiter eine dreifache Begründung. Die finden wir hier im Vers 3 schon. Er sagt, einst in der Zeit vor der Wiedergeburt waren oder gingen auch wir in die Irre. Paulus sagt, auch ich. Vorher war das bei uns allen so. Zweitens, sagt er, Vers 4, dann ist was passiert. Als nämlich die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns durch die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt, beschreibt er dann, was sie ist, eine Erneuerung des Heiligen Geistes, also das meint durch den Heiligen Geist. Und er sagt als drittes, also das sind Dinge, vorher waren wir genauso wie ihr. Dann ist was passiert. Es ist mit uns eine Erneuerung passiert, die mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Und als drittes, dieser Heilige Geist, das sagt er Vers 6 und 7 hier im Text, dieser Heilige Geist ist jetzt über uns reichlich ausgegossen, damit wir nun durch die Gnade Gottes gerechtfertigt auch Erben werden. Also wir haben Anteil an einem künftigen Erbe. Und Paulus fügt hinzu, das Wort ist völlig gewiss. Es ist sicher, so ist das. Und wir können es auf uns anwenden. Auf uns angewendet so, Christen, also damals Christen, Christen heute, werden ermahnt, gute Werke zu tun. Das ist also der ganz simple äußere Anlass. Sie werden ermahnt, gute Werke zu tun. Und man hat ein Recht, man hat eine Grundlage, die dazu zu ermahnen. Erstens, ihr habt ja den Wendepunkt hinter euch. Ihr könnt das nämlich. Von den anderen kann man das nicht ohne weiteres erwarten. Die gehören zu einer ganz anderen Welt. Die sind eben noch nicht erneuert. Aber ihr habt den Wendepunkt hinter euch. Und von euch kann ich was anderes erwarten als von anderen. Mit Fug und Recht. Zweitens, ihr lebt jetzt in einer neuen Wirklichkeit. Ihr seid erneuert worden. Das ist also nicht bloß ein sozusagen irgendwie so was umgeschlagen in eine neue Qualität, sondern die ist jetzt auch weiter da. Da ist nicht nur einmal was passiert punktuell, sondern das wirkt sich aus. Dieser Heilige Geist ist Lebenswirklichkeit in uns. Ohne den können wir nicht existieren als Christen. Und er ist vorhanden, reichlich. Und noch etwas, wir können sehr wohl verlangen, dass Christen gute Werke tun, weil sie auf ein Ziel ausgerichtet leben. Die haben ein Ziel bekommen von Gott. Und das ist auffällig. Übrigens, das ist überhaupt auffällig im Christentum, also im biblischen Glauben. Das ist die einzige, wenn ich mal von Religion sprechen darf, das ist nicht so ganz korrekt, aber es ist die einzige Religion in dieser Welt, die überhaupt ein Ziel hat, die also auf ein Ziel ausgerichtet lebt. Das sagen also auch ungläubige Wissenschaftler. Alle anderen Religionen sind immer irgendwie kreisförmig aufgebaut. Also so nach diesem Wiederjahresablauf. Ja, alle Dinge kommen immer wieder. Dieser ewige Kreislauf der Wiedergeburten zum Beispiel. Aber auch bei allen anderen Religionen. Bei den Christen wird eindeutig gesagt, die haben einen Anfang mit der Schöpfung und haben ein ganz klares Ende. Darauf geht es zu. Und das Ende ist entweder Verderben für die einen oder das ewige Leben für die anderen. Jetzt mal ganz, ganz grob gesagt. Aber das gibt es sonst in keiner Religion dieser Welt so. Was uns heute interessiert, ist nun vor allen Dingen dieser Wendepunkt, den der Apostel Paulus hier erwähnt. Und wir wollen uns noch mal anschauen, was sagt der Text eigentlich über diesen Wendepunkt aus. Das ist Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die also wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich möchte drei Dinge sagen. Erstens, dieser Wendepunkt ist offensichtlich ein einmaliger, unwiederholbarer Umbruch im Leben eines Menschen. Und dieser Umbruch hat eine Abwendung vom alten Lebensstil zur Folge. Dass das eine einmalige Sache ist, darauf deutet auch die Grammatik in diesem Text, auch die griechische Grammatik. Da steht so eine bestimmte Form, die es im Deutschen nicht gibt. In der griechischen Sprache nennt man das den Aorist. Das heißt also eine Handlung, die an einem einzigen Punkt zusammengefasst ist. Und eigentlich in der Vergangenheit schon vollendet ist. Es ist geschehen. Gott hat uns gerettet. Das ist das Erste, was man nehmen kann. Das Zweite, was man über diesen Punkt aussagen kann, dass du wiedergeboren wurdest, das hast du nicht selber gemacht. Also du konntest auch nichts dazu tun, dass du geboren wurdest. Jeder persönlich, ja. Also da haben unsere Eltern niemand gefragt. Also mein Vater hat mich nicht mehr gefragt bei meinen neuen Geschwistern, die nach mir geboren wurden. Da hat er bei keinem einzigen gefragt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist klar, ja. Aber bei mir, ja, ich konnte nichts dazu tun. Die Geburt ist für einen Menschen völlig passiv. Hier steht es auch so da. Hier steht da, Gott hat was gemacht. Gott in seiner unfasslichen Gnade hat sich dir zugewandt. Verdient hast du das niemals. Das hat keiner von uns verdient, dass er gerettet wurde. Dass Gott so etwas macht. Aber er hat es getan. Er hat sich uns zugewandt. Er hat Jesus geschickt. Und das ist bis zu dir gekommen. Das heißt, für dich wird das ja, und für mich wird es ja Wirklichkeit in dem Moment, wo ich es persönlich erfassen kann. Ja, vorher ist es da, als Tatsache in dieser Zeit und Welt, als eine geistliche, großartige Wirklichkeit, die eben damals an einem geschichtlichen Punkt auch tatsächlich passiert ist. Aber es wird für mich Wirklichkeit, wenn ich davon erfasst werde, wenn Gott auch mich persönlich erfasst. Gott hat was gemacht. Und er sagt es ausdrücklich hier, ja, eben nicht aus Werken, die du getan hättest. Es ist ja heute so weit verbreitet, also jedenfalls bei uns in Sachsen, da kann ich also hingehen zu irgendwelchen Leuten auf der Straße und jeder sagt von sich, er sei ein guter Mensch. Er hat schließlich noch niemand umgebracht. Als ob man dadurch zu einem guten Menschen wird, wenn man noch keinen umgebracht hat. Jeder denkt, er ist so gut, ja, und wir sind ja alle so brav und wollen deswegen allesamt in den Himmel kommen. Die Bibel sagt das so nicht. Selbst wenn du gut wärst, könntest du das nicht schaffen. Gute Werke retten niemand. Das hat Gott gemacht. Wir haben das nicht verdient. Wir haben es auch nicht gemacht. Es gibt heute manchmal Leute, so im christlichen Umfeld, die sagen, der liebe Gott muss doch eigentlich ganz froh sein, dass er mich kriegt. Dass ich nun auch komme zu ihm. Es ist umgekehrt. Es ist vollständig andersrum. Du kannst von Glück reden, dass Gott dich überhaupt angesprochen hat. Ansonsten wärst du ewig verloren. Und das ist was ganz Entsetzliches. Ich habe das erlebt, auch irgendwo mal an der Uni hatten sie mich mal eingeladen von der Studentenarbeit und ich habe so ein Referat gehalten und dann kam natürlich auch Fragen, und was ist denn nun mit denen, ja, die das Evangelium nie gehört haben? Ist Gott da nicht ungerecht? Das sind ja Fragen, die werden überall gestellt, nicht bloß von Studenten. Und ich habe die Stirn inzwischen zu sagen, natürlich ist Gott ungerecht. Denn dass er dich gerettet hat, das hast du nie verdient. Das hast du nicht verdient. Und dass Gott dich ausgewählt hat und dass Gott dir heute die Chance gibt, umzukehren, das hast du nicht verdient. Du hast sie aber bekommen und jetzt du kannst sie ergreifen oder laufen lassen. Es ist eine derartige Gnade Gottes. Es ist so stark sein Werk und nicht meins. Es ist nur meine Chance, ja zu sagen oder auch nein. Das allerdings auch. Wir könnten so sagen, also wenn man mal versucht, das zu definieren, Wiedergeburt oder ein Wiedergeborener ist ein Mensch, der eine radikale, übernatürliche Erneuerung seines innersten Wesens erfahren hat. Ein Wiedergeborener ist ein Mensch, der eine radikale, übernatürliche Erneuerung seines innersten Wesens erfahren hat. Diese Erneuerung ist nicht so sehr äußerlich. Ja, äußerlich ändert man sich zunächst nicht sehr, wenn man Christ wird. Bei manchen sieht man es, dass sie irgendwie auch äußerlich andere Menschen geworden sind, aber das ändert sich wenig in der Anzugsgröße oder solchen Sachen. Ja? Diese äußere Erneuerung, die kommt noch. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist dann, wenn der Herr wiederkommt, beziehungsweise wenn wir dann umgewandelt werden, ja, in einem Augenblick bei der Entrückung der Gemeinde in diesem Zusammenhang. Oder wenn wir dann auch auferweckt werden. Dann kommt auch der neue Leib dazu. Der ist jetzt noch, das ist jetzt noch der alte. Das ist klar. Aber in meinem innersten Wesen, was also ich nicht ändern kann, wo ich nicht rankomme, wo nur der Schöpfer was machen kann, der Schöpfer, der mich ja sowieso geschaffen hat, der kann innerlich was ändern, niemand anders. Das ist Wiedergeburt. Ich lese mal ein paar andere Stellen noch dazu, bloß als Beleg, 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Der ist eine Neuschöpfung, dieser Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Etwas ganz Neues ist bei dem Menschen geworden. Oder im Galaterbrief sagt Paulus, Galater 6, Vers 15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern Neuschöpfung. Also weder die einen können prahlen mit irgendwas, noch die anderen können es, sondern was zählt bei Gott, ist das, was Gott gemacht hat. Neue Schöpfung. Und entweder du bist neu geschaffen oder du bist es nicht. Es gibt da kein Zwischending. Entweder oder. Entweder drin oder draußen. Das ist nun mal die Botschaft der Wiedergeburt. Oder im Römerbrief Kapitel 6, wo Paulus die geistliche Bedeutung der Taufe deutlich macht. So sind wir nun mit ihm begraben worden, Vers 4 steht das, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Durch eine Taufe, im biblischen Sinn wird das ja sehr schön symbolisiert. Da wird also ein Mensch hineingetaucht ins Wasser. Das ist ein schönes Symbol für Sterben. Natürlich lässt man ihn nicht drunten und lässt ihn nicht ersaufen, sondern holt ihn wieder raus gleich im nächsten Augenblick. Und das ist einfach Symbol für das, was mit uns geschehen ist. Der alte Mensch, gestorben mit Christus. Das Neue ist hervorgekommen. Und mit der Taufe kann man es also symbolisieren, so wie du wieder rauskommst aus dem Wasser. Ja, so lebst du jetzt auch in einem neuen Leben. So hat Gott das geistlich gemacht bei dir. Er hat in deinem Innersten etwas Neues gegeben, was du niemals selber machen kannst. Das ist Wiedergeburt. Und noch viele andere Stellen, aus Zeitgründen lasse ich sie jetzt weg. Also noch einmal, kein Geschöpf kann eine fundamentale Anlage des eigenen Wesens von sich aus ändern. Das kann nur der Schöpfer. Der kann das allerdings. Noch eine vierte Aussage könnten wir aus unserem Text gewinnen über die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt begründet ein ganz persönliches Verhältnis zu Gott. Also man wird jetzt ein Kind Gottes, allgemein gesagt. Sohn steht hier, ja? Sohnschaft. Und wenn also jemand Kinder hat, oder selbst, natürlich ist jeder irgendwie Kind von irgendwelchen Eltern, irgendwann kommt die Frage nach dem Erbe. Zwangsläufig. Und zwar nicht, weil wir so brav waren, sondern weil wir Kinder sind. Das hängt einfach an der Verwandtschaft. Und es ist etwas Ungeheures passiert. Dieser Gott, den Martin Luther zum Beispiel gehasst hat, vor seiner Wiedergeburt, vor dem er Angst hatte, wegen seiner Forderungen, wegen der Forderungen des Gesetzes. Er dachte, wie muss dieser Gott ungerecht sein? Oder wie streng? Ich kann das nicht ertragen. Dieser Gott wird auf einmal ein liebender Vater, ein lieber Vater. Das ist überwältigend. Und das ist passiert bei der Wiedergeburt. Die Menschen haben auf einmal keine Angst mehr. Die sagen du zu Gott. Zu diesem, der so weit größer ist als alles, was wir uns irgend vorstellen können. Es steht so eine schöne Stelle im Johannesevangelium ganz am Anfang. Da sagt Johannes, dass als Jesus kam in das Seine, in sein Eigentum eigentlich, die Seine nahmen ihn nicht an. Und dann gab es aber doch eine Ausnahme, so viele ihn aber aufnahmen, die doch Ja zu ihm gesagt haben, die ihn also mit ganzem Herzen aufgenommen haben, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die haben das Recht, hier steht ein interessantes Wort im griechischen Text, das heißt Exousia, das übersetzt man sonst mit Vollmacht. Ja, ich habe das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Das hat nicht jeder. Nicht jeder kann sagen von mir, er sei mein Kind. Da gibt es bloß zwei, die das sagen können. Die anderen dürfen das nicht. Ein Recht bekommt man durch die Geburt, durch diese Wiedergeburt. Wie erfährt man das persönlich? Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Das soll erstmal genügen zu dem ersten. Nur andeutungsweise im Galaterbrief wird das so ähnlich gesagt, dass wir die Sohnschaft empfingen. Also immer wieder, es hängt damit zusammen, mit der Wiedergeburt komme ich hinein in eine Familie. Genauso wie meine Geschwister natürlich in diese gleiche Familie hineingeboren wurden und sie bekamen das Kindschaftsverhältnis zu meinen Eltern. Natürlich auch das geschwisterliche Verhältnis zu mir. Und deswegen sind wir ja auch Geschwister. Als Gläubige, als wiedergeborene Menschen. Und das erlebt man überall auf der Welt. Und das ist schon eine faszinierende Erfahrung, die Christen machen können, überall, wo sie hinkommen. Aber nun das Zweite, die persönliche Seite. Woran merke ich das denn? Die Kardinalstelle dazu steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Da steht Folgendes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht eine Geisterknechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, indem wir rufen, sondern eine Geistersohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das heißt so, also lieber Vater, das heißt fast Vati. Ich weiß nicht, wie ihr hier sagt, ja, in den Breiten. Aber so ähnlich. Also ganz vertrauensvolles Verhältnis zu einem lieben Vater. Nicht jeder von uns hat ja vielleicht auch so einen liebevollen Vater gehabt. Aber einer, der anders ist als alle Väter, der liebevoller ist als alle. Allerdings auch strenger als alle. Das ist die andere Seite Gottes. Dieser Gott, also wir sagen Abba, Vater. Und dann geht's weiter. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dann geht es weiter, wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, der Heilige Geist, der ist das Geheimnis der Wiedergeburt. Ja? Durch den Geist sind wir erneuert worden. Den Geist Gottes haben wir empfangen im Zeitpunkt unserer Wiedergeburt. Und der befähigt uns, wie es hier steht, Vers 14, den Kampf gegen das Fleisch zu gewinnen. Dieser Geist Gottes, der in uns ist, sorgt dafür, dass wir keine Angst mehr haben vor Gott. Und noch etwas. Wir empfangen das persönliche Bewusstsein der Gotteskindschaft. Ich weiß es jetzt. Ja, ich bin wiedergeboren. Der Geist zeugt mit unserem Geist, also hier ist unser menschlicher Geist gemeint, ja, dass wir Kinder Gottes sind. Also er macht es klar. Und unser menschlicher Geist macht es uns auch klar. Da ist was passiert in uns. Also dieses Bewusstsein, es gibt so ein spezielles Wort dafür, ich weiß nicht, ob das bei euch so üblich ist, man sagt Heilsgewissheit. Ich darf es wissen. Ich bin gerettet. Ich selbst habe ziemlich lange damit zu tun gehabt. Ich komme aus einem gläubigen Elternhaus, also meine Eltern waren Christen, haben uns von Kind auf an alles gelehrt. Aber ich war nie sicher, bin ich nun wiedergeboren oder bin ich es nicht? Ich habe also manchmal gebetet, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und da habe ich auch einige genannt. Da waren auch immer welche da, reichlich. Und ich bin aufgestanden von meinen Knien und nichts ist passiert, gar nichts. Kein elektrischer Strom hat mich durchzuckt, kein Licht habe ich gesehen vom Himmel, gar nichts. Ich dachte, hat er mich nur angenommen oder hat er es nicht? Und manchmal hatte ich so eine heimliche Angst. Ja, wie ist das nun? Und wenn der Herr jetzt schon wiederkommt, bin ich dann überhaupt dabei? Es hat mir also doch ganz schön zu schaffen gemacht. Insgesamt hat es ungefähr so 4 oder 5 Jahre gedauert, wo ich diese Zweifel hatte. War vielleicht 13, als es so anfing, diese Fragen, vielleicht war es schon 12, ich weiß nicht mehr so genau. Mit 14 habe ich mich dann taufen lassen. Als mein Vater mich fragte, ja, willst du dich nicht taufen lassen? Ich dachte, na klar. Ich wollte dem Herrn Jesus ja folgen. Ich war mir sicher, er ist mein Herr. Ich wollte ihm folgen, aber ich wusste nicht, hat er mich denn angenommen? Immer noch diese heimlichen Zweifel. Ich weiß, als ich das erste Mal zu einer Freizeit fuhr, irgendwo, und mich dann ein Bruder fragte, sag mal, Karl-Heinz, bist du eigentlich bekehrt? Ich sagte, ja, klar. Im gleichen Augenblick hatte ich ein schlechtes Gewissen. Da dachte ich mir, bin ich es denn wirklich? Ich dachte, na ja, richtig bekehrt ist man vielleicht erst dann, wenn man sich so durch die Seelsorgemühle drehen lässt. Also bin ich hingegangen zu einem Seelsorger, habe mit ihm nochmal drüber gesprochen, dachte ich, jetzt bin ich richtig bekehrt. Nichts war. Also, das heißt, der Zweifel oder diese Unsicherheit war immer noch da. Ja, war ich nun wiedergeboren oder war ich es nicht? Wir haben dann angefangen mit Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde. Also ganz normal habe ich gearbeitet. Ich Bin dann an die Uni gekommen, habe angefangen zu studieren, Physik damals in Halle an der Saale, und immer noch diese heimliche Angst. Dort, ich weiß noch, in meiner Studentenbude, habe ich also ein Buch in die Hand bekommen, habe das dort durchgelesen, durchgearbeitet. Manche kennen das von euch vielleicht, das ist von Watchman Nee, das normale Christenleben. Das ist so eine Erklärung der ersten Kapitel des Römerbriefs. Und da ist mir irgendwo ein Kronleuchter aufgegangen. Oh Mann, wie warst du blöd die ganze Zeit? Ich habe irgendwas erwartet, Gefühle oder sowas, ja? Und darauf kommt es überhaupt nicht an. Watchman Nee erklärt das so, dass jemand dadurch, oder dass das Blut Jesu eine dreifache Wirkung hat. So, es hat eine Wirkung erstens auf Gott, zweitens auf Satan und drittens auf dich. Das Blut Jesu hat eigentlich eine objektive Wirkung, und zwar das erste und wichtigste ist seine Wirkung auf Gott. Und da ist mir dann später mal bei einer anderen Gelegenheit so eine uralte Schrift von unseren Glaubensvätern in die Hand gefallen, so ein Traktat war das. Und die haben das mal sehr einleuchtend erklärt, und zwar an dem Beispiel von dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ihr kennt das ja, denke ich, ja? Durch die 10 Plagen, die da waren, und die letzte, schlimmste Plage, wo Gott gedroht hat, ich werde den Erstgeborenen töten, wenn ihr nicht, ja, wenn dann nicht ein Lamm geschlachtet wird und das Blut an die Türpfosten draußen gestrichen wird, und wenn Gott das Blut sieht, geht er vorbei. Und nun, das Modell, das ist nur als Modell gebraucht. Stell dir vor, da ist in einer Familie, in einer israelitischen Familie, der älteste Sohn, der hat eine Heidenangst, obwohl er Israelit ist. Der hatte eine furchtbare Angst, der wusste, alle Plagen, die Gott angekündigt hat, sind immer gekommen. Und diese wird auch kommen. Die haben zwar das Lamm geschlachtet, die haben zwar das Blut draußen dran gestrichen, aber er wusste nicht, werde ich diese Nacht überleben? Und er war außer sich vor Angst. In einer anderen israelitischen Familie die gleiche Situation. Sie hatten das Lamm geschlachtet, das Blut draußen dran gestrichen, und der hat überhaupt keine Angst. Der hat gesagt, Gott macht immer, was er verspricht. Und wenn er sagt, wir sollen das Blut draußen dran streichen, dann wird er mich nicht töten. Und ich werde leben. Wer von beiden hat die Nacht überlebt? Ich höre. Na klar, die Frage war zu dumm, ja? Natürlich haben beide überlebt. Aber der eine mit Angst und der andere mit Freude. Das ist der Unterschied zwischen Heilsgewissheit haben und nicht haben. Ich bin mir sicher, war ich mir damals auch sicher, ich war schon lange wiedergeboren, aber ich wusste es nicht. Gott ist sehr barmherzig mit uns. Und er möchte uns schon diese Gewissheit, diese Freude auch schenken. Ja, du darfst es sagen. Übrigens, die katholische Kirche sagt, verflucht ist, wer da sagt, er sei seines Heiles gewiss. Da hat man die Leute auch immer unter der Knute. Ja? Da kannst du immer wieder was draufdrücken und immer wieder neue Werke auferlegen, die man tun muss nach der Beichte. Und niemals ist das zu Ende. Ich will damit nicht sagen, dass wir nie mehr sündigen. Kommen wir noch drauf. Ich muss mich sputen, ich sehe. Johannes schreibt das mal in seinem Brief, seinem ersten Brief. Der Vers hat mich sehr getröstet, als ich den mal richtig verstanden habe. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben. Also 1. Johannes 5, Vers 13, das ist ein wichtiger Vers. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das heißt, der Johannes schreibt an Gläubige, die aufrichtig an Jesus Christus geglaubt haben, die aber scheinbar noch keine Heilsgewissheit hatten. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Johannes 3, Vers 16 sagt es ja, ne? Ja, dass wir das ewige Leben haben, die wir an ihn glauben. Man darf das auch wissen. Die wussten es nicht. Und deswegen hat er ihnen einen ganzen langen Brief geschrieben. Wir werden gleich bei den Kennzeichen noch draufkommen. Die stammen die meisten aus Johannes. Da hat er sich Mühe gegeben, damit die das endlich begreifen. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt. Die gemeindliche Komponente der Wiedergeburt. Wisst ihr, wenn man nie erkennen könnte, ob ein Mensch wiedergeboren ist oder nicht, dann gäbe es auch keine Gemeinschaft der Gläubigen. Da gäbe es das in Wirklichkeit nicht. Letztlich keine Gemeinden. Dann gäbe es irgendwelche christlichen oder mehr oder weniger christlichen Organisationen, aber Gemeinde gäbe es nicht. Die Heilige Schrift nennt einige deutliche Merkmale an denen man einen Wiedergeborenen von einem anderen Menschen unterscheiden kann. Es gibt ein klares Draußen und Drinnen. Die Merkmale, die ich euch jetzt aufzähle, die sind jetzt nicht in einer, also die Reihenfolge ist keine Rangfolge. Die können also beliebig sein. Aber eins ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir das nicht vergessen. Wie soll ich sagen? Als wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir wiedergeboren wurden, da ist etwas wunderbar Neues in unser Leben hineingekommen. Das ist der Heilige Geist. Aber das Alte wurde noch nicht ausgerottet. Und das ist der Grund, warum Paulus zum Beispiel im Galaterbrief schreibt von diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist, der jetzt tobt. Und jeder von uns weiß das, wie das geht. Ja? Natürlich, ich bin wiedergeboren, ich halte das auch fest. Und eines der Kennzeichen, dass ich wiedergeboren bin, ist ja, dass dieser Kampf angefangen hat. Vor unserer Wiedergeburt hatten wir keine Ahnung davon. Aber es gibt ganz schwere geistliche Kämpfe, die wir jeden Tag zu kämpfen haben, bis an unser Lebensende. Und jeden Tag uns immer wieder neu entscheiden müssen. Herr, ich will dir dienen. Also das, was Jakobus Versuchung meint zum Beispiel, ja, die aus unserem Innersten herauskommen. Auch Paulus sagt es, ich weiß, das sagt er nach seiner Wiedergeburt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Versteht ihr? Das, was in mir war, das Schlechte, ist nicht repariert worden. Das ist nicht ausgewechselt worden, leider noch nicht. Sondern es ist etwas Neues hineingekommen in uns. Und deswegen gibt es jetzt diesen Kampf. Das ist ein Sonderthema für eine, da könnte man eine ganze Bibelwoche machen, wenn ihr wollt, von mir aus. Aber es ist wirklich dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, der also real ist in der Schrift, im Epheserbrief deutlich wird. Also immer wieder, ja, die heutige Christenheit hat es völlig verlernt zu kämpfen. Die schlafen auf dem Schlachtfeld, anstatt die Kämpfe Gottes zu kämpfen. Aber leider wissen wir alle auch um Versagen. Und das ist unser Problem. Und es kann sein, das sage ich jetzt zur Vorwarnung, bevor ich diese Kennzeichen nenne, dass manche so ein bisschen oder zeitweise verdunkelt sein können. Deswegen, man kann nie bloß ein Kennzeichen nehmen, sondern es gelten alle zusammen. Aber manchmal, das wird euch schon klar werden, vom Gegenteil her kann man es dann ganz offensichtlich also schon klar machen. Ich habe also 7 solcher Kennzeichen gefunden im Neuen Testament. 7, nicht weil das nun die Zahl der Vollkommenheit ist. Ich habe halt nicht mehr gefunden. Wenn ihr eines Tages noch mehr entdeckt, ich habe nichts dagegen. Ich habe es ganz primitiv gemacht. Ich habe überall, wo von Wiedergeburt was stand, habe ich meinen Computer drauf gesetzt und also durchblättern. Also ich weiß gar nicht, ob ich damals schon hatte. Jedenfalls, oder Konkordanz oder so. Und was steht da im Zusammenhang mit Erneuerung, im Zusammenhang mit Wiedergeburt, im Zusammenhang mit Heiligen Geist empfangen? Was steht denn da bei den Menschen? Was für Kennzeichen tragen sie? Was kann man sagen? Und daraus sind diese Kennzeichen entstanden. Also 7 habe ich genannt und einige, jetzt, ich habe es euch auch hier gleich mit aufgeschrieben, damit man das ein bisschen verfolgen kann. Das erste Kennzeichen, Bekenntnis mit einem Stichwort, ein Wiedergeborener bekennt sich zu seinem Herrn Jesus Christus. Ich lese 1. Johannes 4, Vers 15. Ich habe die Stellen auch dazu geschrieben. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Wer bekennt? Oder Kapitel 4, Vers 2 schon. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Oder Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, das Bekenntnis gehört wesentlich zu unserem Christsein dazu und ist ein Zeichen davon, dass Gott in uns bleibt. Das heißt, dass wir wiedergeboren sind. Ein Wiedergeborener bekennt sich zu seinem Herrn Jesus Christus spätestens, wenn er gefragt wird. Damit ist nicht gesagt, dass es nicht auch mal schief gehen kann. Das sage ich nicht als Entschuldigung. Es kann leider passieren. Also ich möchte nur, dass niemand verzweifelt jetzt an der Stelle. Aber wenn man dich fragt oder wenn man jemand fragen würde, uns ist das mal passiert, also in einer Gemeinde, wo ich 9 Jahre war, dass wir mal jemanden besuchen mussten, derjenige ist überhaupt nicht mehr gekommen, hat sich taufen lassen. Und ich habe gefragt, ja, würden Sie denn das noch sagen, was Sie damals gesagt haben zur Taufe? Ihr Bekenntnis, könnten Sie das wiederholen? Und ich sagte, nein. Glauben Sie an Gott? Ja. Und an Jesus Christus? Es ist sehr schwierig, ja, wenn ein Mensch sich nicht zu seinem Herrn Jesus Christus bekennt. Das gehört dazu, das ist das Erste. Jesus Christus ist mein Herr, Herr meines Lebens. Das bedeutet es schon. Das ist das Erste. Es sind also noch mehrere Punkte. Zweitens, Gottes Wort. Ein Wiedergeborener, und das ist interessant, er wird sozusagen von allein gezogen zum Wort Gottes. Das hängt zusammen mit der Elternschaft. Er ist nämlich aus diesem Wort heraus neu geboren worden. So sagt es die Schrift. Ich lese mal die zwei Stellen. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem Unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Versteht ihr, es wird niemand wiedergeboren in dieser Welt, einfach so. Er hat immer das Wort Gottes in irgendeiner Form gehört. Ja? Dieses Wort Gottes ist das Mittel, ja, wie Gott oder wie dieses Heil, dieses wunderbare Heil, was jetzt vor 1970 Jahren passiert ist. Was also am Kreuz da, auf dem Hügel Golgatha, was da passiert ist, dieses Heil kommt zu dir in dem Moment, wo du das Wort Gottes hörst, wo du das Wort, wo du die Botschaft von diesem Heil hörst, ja, da kommt es zu dir. Und dann sagst du ja oder nein. Und dann empfängst du das, was Wiedergeburt bedeutet, oder eben nicht. Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Also das Wort der Wahrheit ist wiederum das Mittel, sozusagen das menschliche Mittel. Das eigentliche Mittel der Wiedergeburt ist der Heilige Geist. Aber den sieht man nicht. Aber das, was ich wirklich hören kann, mit meinen natürlichen Ohren, ist dieses Wort Gottes. Und der Geist Gottes sorgt dafür, dass es bis in unser Herz hineindringt und bis in unser Gewissen und uns trifft, dass diese Veränderung vollzogen werden kann. Also das Wort. Und es ist wohl klar, dass ein Wiedergeborener, das, ich gebe freilich zu, das ist ein indirekter Schluss hier, ja, aber dass ein Wiedergeborener schon zum Wort dieses Herrn gezogen wird. Man kann sich keinen Wiedergeborenen vorstellen, der mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben will. Oder könnt ihr das vielleicht? Ich will nicht behaupten, dass wir immer Lust haben zum Bibellesen. Aber immerhin steht im Psalm 1, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Mann, wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbech, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ja. Also, das ist schon was ganz Besonderes, auch diese Freude zum Wort Gottes zu haben. Ich wünsche sie mir immer wieder und sie wird eigentlich doch immer größer, je mehr ich mich auskenne in diesem wunderbaren Wort. Dieses Buch wird niemals so langweilig wie ein Roman. Also früher, ich habe also viel, viel gelesen. Auch und also manche Bücher, die kannst du zweimal lesen, manche kannst du auch dreimal lesen, aber dann ist vorbei. Die Bibel kannst du 100-mal lesen. Und du entdeckst immer wieder Neues und Gott redet immer wieder zu dir. Ein Wiedergeborener wird gezogen zum Wort Gottes, dass er selber liest, dass er hört, wo es gelesen wird, dass er hört, wo es gepredigt wird. Wer diesen Zug nicht in sich hat, ist nicht wiedergeboren. Wie gesagt, es ist nicht immer da in gleicher Stärke, aber es muss da sein. Das ist etwas, das kann man nicht machen. Ja? Ich kann nicht also einen Ungläubigen jetzt dressieren, ja, dass er das also macht, oder meine Kinder dressieren. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das, ja, bis zu einem gewissen Alter. Und dann sagen sie nein. Entweder dieses Wunder hat sich vollzogen, dieses Wunder, das so stark ist wie eine neue Geburt. Deswegen nennt die Bibel ja diesen Begriff Wiedergeburt. Oder es hat sich nicht vollzogen. Weiter. Jetzt wird es viel deutlicher noch.
Ein nächstes Kennzeichen ist das Gebet.
Ein Wiedergeborener, er betet von allein und freiwillig zu seinem Herrn. Bei jeder nur denkbaren Gelegenheit. Und dann nehmen wir diese beiden Stellen, die wir schon gelesen haben. Galater 4, Vers 6. Ich lese mal die eine noch. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also der Geist, den wir empfangen haben, der macht es selber deutlich. Also ein Wiedergeborener, den muss man nicht prügeln zum Gebet. Der macht es freiwillig. Der kann nicht bloß auswendig gelernte Gebete oder der betet nicht nur in Lebensgefahr. Wir hatten mal einen Bibelschüler bei uns, der war vorher, vor seiner Bekehrung, also in Ostdeutschland, Matrose auf einem Fischereidampfer. Und der sagt, wenn wir in so einen Sturm kamen, da haben uns alle gebetet, vom Parteigenossen, vom Parteisekretär angefangen. Ja, in Todesangst, da machen die Leute alles Mögliche. Nein, das Gebet ist wirklich eine Lebensäußerung dieses neuen Lebens. Das drängt uns förmlich zum Gebet. Ein Mensch, der nicht betet, oder ein Mensch, der denkt, ich brauche das nicht, der ist nicht wiedergeboren. Viertens, Gemeinschaft. Ein Wiedergeborener sucht die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Ich lese mal, 1. Johannes 3, Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ja, wir wissen, dass wir wiedergeboren sind, aus dem Tod ins Leben gegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Na, guckt es euch doch an, die Brüder. Das sind schon auch ganz komische Typen dabei, oder? Wir sind schon schwierig manchmal und wir hätten uns unter Umständen uns nicht rausgesucht. Weil wir, hier meint, das meint also die geschwisterliche Liebe. Ja, es meint nicht die erotische, sexuelle Liebe oder so etwas. Es meint diese Liebe zu diesen Menschen, die eben auch wiedergeboren sind. Ich weiß, ich gehöre dazu. Nun, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Brüdern rede. Wir waren also, und wir sind eine große Familie. Und natürlich geht es da nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen zu. Ja, wir haben uns auch mal gekloppt, das gehörte dazu. Aber wir wussten, wir gehören trotzdem zusammen. Und im Ernstfall standen wir doch zusammen. Ja, ich will also das nicht beschönigen in einer falschen Weise, als ob wir immer auf so einer Wolke 7 schweben würden. Das stimmt nicht. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren oder kennt Gott. Hier ist vom Zusammenhang her nicht an irgendeine erotische Liebe gedacht, sondern genau an die geschwisterliche Liebe. Wer liebt, ist aus Gott geboren. Denn die Liebe ist ein Merkmal des Heiligen Geistes, ist ein Merkmal Gottes. Und deswegen ist das natürlich im Wiedergeborenen drin. Oder Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist klar. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das heißt mit anderen Worten, wer Gott liebt, liebt natürlich auch seine Geschwister. Und gerade der 1. Johannesbrief ist voll von diesem Thema. Geschwisterliche Liebe. Es kann nicht sein, dass jemand geboren ist und seine Geschwister hasst. Das geht nicht. Dass er eine starke Abneigung gegen diese Typen da hat. Das kann nicht sein. Es ist nicht immer, dass wir gefühlsmäßig auf irgendwie so einer Höhe schweben, aber es ist vorhanden, diese Liebe. Und die prägt uns sehr. Ich kann mich erinnern, es hatte mal jemand von uns so, wir hatten so offene Abende gemacht in der Gemeinde und jemand eingeladen, den nannte er mein kleiner Kommunist, war damals in DDR-Zeiten noch. Und die haben wir uns zu Abendbrot gegessen vorher und auch hinterher waren wir noch zusammen. Ich habe dann gefragt, was ihnen so gefallen hat bei dem Gottesdienst und bei allem. Und er sagt, was ihn am stärksten beeindruckt hat, dieser Atheist. Da sagt er, wie ihr mit euren alten Leuten umgegangen seid. Da war ich völlig von den Socken. Also, wir haben gar nichts gemacht, überhaupt nichts. Wir haben die nur ganz normal begrüßt, wie auch immer. Das war für den so beeindruckend. Wir haben also wirklich gar nichts gemacht in der Richtung. Aber der hat gemerkt, hier ist was da. Eine geschwisterliche Liebe. Der hat das, ja, ich weiß nicht, woran er das gemerkt hat. Oder 1. Thessalonicher Brief, bei dieser super Gemeinde, also wirklich Senkrechtstarter im Glauben, die Thessalonicher, da schreibt Paulus so viel Positives von denen und er konnte nur ganz kurze Zeit bei ihnen sein. Er schreibt Kapitel 4, Vers 9, was aber die Bruderliebe betrifft, habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das ist es, Gott macht das. Und wo das nicht vorhanden ist, der ist nicht wiedergeboren. Ja, diese Liebe, die unter Parteifreunden herrscht, ja, es ist ja die Steigerung von Feind, ja, es ist Parteifreund. Das ist unter wiedergeborenen Christen nicht. Dass man sich mal strubelt, das kann sein. Aber da kann auch Vergebung sein. Und sonst wäre etwas sehr schlimm krank. Es ist ein ganz wichtiges Kennzeichen. Weiter.
Eine fünfte Sache, wie gesagt, es ist keine Reihenfolge. Die Ablehnung der Sünde.
Ein Wiedergeborener hat sich grundsätzlich vom Leben der Sünde abgewandt. Er will nicht mehr sündigen. Also nicht so, dass er sich bekehrt hat, damit er nur auch in den Himmel kommt. Und das war's dann. Er lebt aber so weiter wie bisher. Er hat also eine doppelte Sicherheit. Ja, so Bekehrung, fromm sein ist in so einer Art Feuerversicherung gegen das Jenseits. Ja, damit er nicht in die Hölle kommt. Aber hier lebt er weiter in seiner Sünde. Ein Wiedergeborener hat sich grundsätzlich vom Leben der Sünde abgewandt. Und das wird in dem Neuen Testament auch sehr scharf gesagt, gerade im Johannesbrief. Erstmal lese ich Kapitel 1, Vers 8. Ja, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir wollen also nicht so tun, als könnten wir kein Wässerchen trüben. Das ist nicht wahr. Das ist niemals wahr. Aber die andere Stelle, Kapitel 3, Vers 8, die hat es in sich. Hier steht, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Die meisten von uns stutzen an so einer Stelle. Wieso? Ich kann ja doch sündigen, leider. Wie ist das gemeint? Ich habe hier eine sehr gute Hilfe gefunden in der griechischen Grammatik, die also beide mit der Sünde zusammenhängenden Verben, also die Tätigkeitswörter, die stehen hier im Griechischen im Präsens, also in der Gegenwartsform, die bedeutet aber noch was anderes als bei uns, der Präsens. Die bedeutet nämlich einen fortgesetzten, gewohnheitsmäßigen Vorgang. Und wenn wir das sinngemäß, also wie das Griechische es wirklich aussagt, übersetzen würden, dürften wir nicht bloß die Gegenwartsform wählen im Deutschen, sondern müssten noch ein Wort dazu machen, um das richtig plausibel zu machen. Ich lese es euch jetzt mal so vor. Zum besseren Verständnis könnte dieser Vers, sollte er eigentlich so wiedergegeben werden, jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht absichtlich, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht gewohnheitsmäßig sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Leider, er kann noch sündigen, aber Sünde ist nicht mehr fahrplanmäßig in seinem Leben, sondern ist wie ein Verkehrsunfall, den man niemals einplant. Eine schlimme Sache, sie kann leider noch passieren, das wissen wir alle. Aber ein Mensch, der weiter sündigen will, der das weiter plant in seinem Leben, ja in der Gemeinde, also ich will mich jetzt nicht verbreitern, aber wir könnten jetzt eine nächste Stunde halten über Gemeindezucht. Ein solcher Mensch muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Nicht wer einmal gesündigt hat, nicht wer in irgendeine Sünde gefallen ist und dann Buße tut und das bereut, aber wer fortgesetzt darin bleibt. Wer also nicht bereit ist, Buße zu tun, der muss ausgeschlossen werden. Dem muss man sagen, und du darfst jetzt auch nicht mehr kommen. So weit kann das gehen. Das ist ein ganz anderes Thema, ein sehr heißes Eisen, ich weiß das sehr wohl. Aber das ist nun mal so. Die Heilige Schrift ist konsequent und streng mit uns. Und es muss ja deutlich werden, ist der Mensch wirklich wiedergeboren oder nicht? Kapitel 5, Vers 18, im ersten Johannesbrief steht nochmal so ein schwieriger Vers, der aber genauso wiedergegeben werden kann. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Das meint wieder genauso, man müsste eigentlich übersetzen, er sündigt nicht absichtlich, er sündigt nicht fahrplanmäßig. Leider, es kann passieren. Aber dass sein Leben weiter so von der Sünde bestimmt wird wie vorher und dass er nur mit seinem Christsein so eine Versicherung hat fürs Jenseits, das sind keine wiedergeborenen Menschen. Sie haben sich grundsätzlich vom Leben der Sünde abgewandt. Noch zwei Dinge, die gehen jetzt schnell. Entschuldigung, ich mache schon Überstunden. Aber das ist manchmal so. Gottes Wille, ein Kennzeichen von einer Wiedergeburt ist Gottes Wille. Ein Wiedergeborener beginnt nach dem Willen Gottes zu leben. Er nimmt nicht mehr sich so wichtig, sondern fragt jetzt Gott, was willst du denn, dass ich tun soll? Das ist eines der typischsten Kennzeichen für einen wiedergeborenen Menschen. Er fragt danach, was Gott will. Steht 1. Johannes 2, Vers 29 zum Beispiel. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus Gott geboren ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gelesen haben. Vorhin war ein Beweis für Wiedergeburt, dass man nicht mehr sündigt, das Negative. Aber es gibt ja noch was anderes bei Gott, ja? Einer, der nicht sündigt, der ist ja erst beim Nullpunkt angelangt. Gott will ja, dass wir Gutes tun, gute Werke tun. Und hier steht das. Ja, erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, der das tut, was Gott will, heißt das. Der ist aus Gott geboren, natürlich. Gott will das. Gott will, dass wir nach seinem Willen fragen, aber vor allen Dingen, dass wir ihn tun. Zum Schluss.
Ein sieghaftes Leben.
Ein Wiedergeborener beginnt, ein sieghaftes Leben in der Welt zu führen. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ich sage nicht, dass wir immer Siege haben, das wisst ihr selber. Aber wir können sieghaft leben, wir können überwinden. Und wer nur Niederlagen in seinem geistlichen Leben hat, der muss sich auch schon mal fragen, was ist überhaupt los bei mir? Zum Schluss noch einmal, was ist, wenn einzelne Kennzeichen fehlen, wenn du merkst, oh, an dieser Stelle sieht es aber trüber aus bei mir? Wisst ihr, in der schlimmsten Gemeinde, die man sich denken kann, steht mal in der Offenbarung, du hast den Namen, dass du lebst, du führst den Namen lebendige Gemeinde und bist tot. Und was sagt er dann? Ich habe dich aufgegeben. Oder was steht da? In jedem dieser Sendschreiben steht, tue Buße. Kehre um zu diesem Gott. Kehre dich ab von deinem alten Leben. Komm zurück. Bitte den Herrn um Vergebung. Das will er immer wieder. Und das ist auch immer wieder nötig in unserem Leben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir wollen nicht resignieren, aber wir wollen ihn bitten, dass er uns hilft, dass wir unsere Einstellung ändern. Das heißt auch, Buße zu tun, denn das geht vom Denken her. Und dann unser Tun ändern, natürlich. Möge Gott es geben, dass es bei uns so geschenkt wird. Ich hoffe, es war euch eine Hilfe. Vielleicht bei manchen auch, der noch unsicher war in puncto Heilsgewissheit. Du merkst, guck mal, das mache ich ja doch. Es ist erstaunlich, wieso war das eigentlich bei mir, dass ich so da gedrängt wurde förmlich von Gott, die Bibel zu lesen, immer wieder. Oder ja, man merkt es voller Freude ja doch, danke Herr, dass es so ist.